Stress beenden. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt aus der Reihe Das gute Leben. Liebe Freundinnen und Freunde, vor einigen Wochen hat hier Nirmala über den dritten ethischen Vorsatz gesprochen. Ich möchte heute hier zum gleichen Thema sprechen, aber einen gänzlich anderen Vortrag halten. Nicht etwa, weil ich Nirmalas Ansicht nicht teile, nein. Im Gegenteil. Ich kann jede der Aussagen seines Vortrags voll und ganz unterschreiben. Und ich bin froh, dass Nirmala diesen Vortrag so gehalten hat, denn damit hat er einen ganz wesentlichen Teil dieser Thematik in einer Weise abgedeckt, die sicher besser war als das, was ich dazu hätte sagen können. Wenn ich heute hier erneut über das dritte Shila sprechen möchte, dann, weil ich es aus einem ganz gänzlich anderen Ansatz heraus tue. Und das beginnt damit, dass ich den Pali-Ausdruck Kameso Michachara Vermani Sikapadam Samadhiyami anders übersetze als er. Nicht, dass die Übersetzung, die Nirmala verwendet hat, falsch wäre, nein. Traditionell wird dieser Vorsatz übersetzt mit Ich nehme Abstand von sexuellem Fehlverhalten. Und genau das ist auch die Thematik, die in den traditionellen Kommentaren zu diesem Vorsatz erörtert wird. Wenn man sich jedoch an den Wortlaut des Pali-Textes hält, so steht da ganz eindeutig, ich nehme Abstand von falschem Umherwandeln in der Sinnenwelt. Sexualität gehört ganz eindeutig zur Sinnenwelt, und wenn wir von Sinnlichkeit oder von sinnlicher Liebe sprechen, dann geht es dabei ganz eindeutig um Sexualität und Erotik. Das ist ganz klar ein wichtiges Thema. Let's talk about sex verspricht immer Aufmerksamkeit. Ich möchte heute hier über einen weniger prickelnden Aspekt von falschem Umherwandel in der Sinnenwelt sprechen. Und ich möchte außerdem als allererstes eine Anleihe bei unseren Brüdern und Schwestern von der christlichen Fakultät machen. Bei denen gibt es ein Gebot, das lautet, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Und Jesus hat diesen Spruch auch erläutert. Er soll gesagt haben, wahrlich, ich sage euch, wer seines nächsten Weib begehrlich betrachtet, hat mit ihr im Geiste die Ehe schon gebrochen. So zitiert es auf jeden Fall das Matthäusevangelium. Also nicht erst der Vollzug des Geschlechtsaktes wird von Jesus als Sünde betrachtet, sondern bereits der Gedanke daran. Und es gibt noch ein weiteres christliches Gebot, das diesem sehr nahe kommt. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Hier geht es offensichtlich nicht um Sex und Eifersucht, sondern um Besitz und Neid. Jetzt könntet ihr zu Recht fragen, was gehen uns eigentlich die Gebote der Christen an? Meine Antwort auf diese Frage wäre, wenn der Buddhismus nicht zu mindestens gleichwertigen ethischen Lösungen kommt, ist er eigentlich überflüssig. Dann wäre es besser, in der christlichen Tradition zu praktizieren. Aber wenn ich mir diese beiden christlichen Gebote betrachte, dann fällt auf, dass beide beginnen mit Du sollst nicht begehren. Und das wiederum bringt mich ganz schnell zum Buddha zurück. Bekanntlich ist das Begehren eines der drei Grundübel, die der Buddha nennt. Die anderen beiden sind Hass und spirituelle Unwissenheit. Ja, im Buddhismus kommt dem Begehren sogar noch eine mindestens ebenso zentrale Rolle zu, wie die eben genannte. Nämlich in der vielleicht wichtigsten Botschaft des Buddha, in den vier edlen Wahrheiten. Ich nenne hier die ersten drei davon. Erstens, letztlich erzeugt alles weltliche Stress. Zweitens, diesen Stress können wir überwinden, wenn wir seine Ursache beseitigen. Und drittens, die Ursache von all diesem Stress, die liegt im Begehren. Der Buddha diagnostiziert also eine Krankheit, die uns alle befallen hat. Diese nennt er Dukkha. Eine der Übersetzungen von Dukkha ist Stress. Und wie ein guter Arzt entscheidet sich der Buddha, der sich übrigens nicht als Religionsstifter, sondern als Therapeut verstanden hat, er entscheidet sich nicht für ein Kurieren am Symptom, sondern für die Ausmerzung der Ursache dieser Krankheit. Und in der vierten edlen Wahrheit bietet schließlich die Therapie an, auf die werde ich heute jedoch nicht eingehen. Ich möchte vielmehr untersuchen, ob er mit dem Zurückführen der Krankheit Stress auf Begehren recht hat, und weiterhin möchte ich untersuchen, woher Begehren kommt. Die Erläuterung steht hier an der Wand unseres Meditationsraumes. Im Rad des Lebens, in der Kette der 12 Glieder abhängigen Entstehens. Bild 5 zeigt uns ein Haus mit 5 Fenstern und einer Tür. Es steht für unser sinnliches Wahrnehmen, wenn man so will, für Sinnlichkeit. Die Fenster stehen für die Eingabeeinheiten der Wahrnehmung, womit wir hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen können. Und die 6. Öffnung, die Tür, steht für die Zentraleinheit unserer Wahrnehmung, für das Denken. In Abhängigkeit von diesen Sinnen und einem mit diesen Sinnen erkennbaren Objekt kommt es zu Kontakt mit diesem Objekt, zu Passa. Dargestellt durch die beiden Personen auf Bild 6, die in Kontakt miteinander sind. Unmittelbar im Zusammenhang mit diesem Kontakt entsteht in uns eine Empfindung, Vedana auf Bild 7, die entweder positiv oder negativ ist, möglicherweise auch neutral. Meist reagieren wir auf diese Empfindung entweder mit Abneigung, Ablehnung, Wegstoßen, nämlich dann, wenn sie negativ ist, oder aber mit Verlangen, Begehren, haben wollen. Nämlich dann, wenn die Empfindung positiv ist. Dieses Begehren wird in Bild 8 als Tanha, das heißt wörtlich Durst, bezeichnet. Dementsprechend wird es bildnerisch als Biertrinker dargestellt. Und dieses Begehren führt dann in Bild 9 zu Upadana, ergreifen und festhalten, dargestellt durch eine Person, die Früchte pflückt und sie in einem Behälter speichert. In diesem Modell kommt all unser Stress aus der Tatsache, dass auf Vedana Tanha folgt. Auf die Empfindung folgt also Verlangen, Begehren, Durst, und dies wiederum führt zu Ergreifen und Anhaften. Ich werde dieses Schema jetzt exemplarisch an 3 unterschiedlichen Beispielen durchspielen. Einem Sexualpartner, einem Haus oder einer Wohnung und einem Beruf. Alle diese 3 Dinge erscheinen oder erschienen uns irgendwann im Laufe dieses Lebens erstrebenswert. Das ist auch kein Wunder, denn wie alle Phänomene haben sie einen Asada-Aspekt. Einen angenehmen Aspekt. Schon der Gedanke an einen Sexpartner bringt uns kurzfristig prickelnde Gefühle und, wenn wir eine feste Beziehung anstreben, mittel- oder langfristig so etwas wie Sicherheit. Hoffen wir jedenfalls. Das eigene Haus oder die eigene Wohnung verspricht Geborgenheit, Selbstverwirklichung, Wohlstand und Sicherheit. Der Beruf verspricht Einkommen, Sozialprestige, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und Sicherheit. Das alles ist der Asada-Aspekt, der Teil des Phänomens, der uns im Moment des Begehrens so erstrebenswert erscheint. Ebenso erstrebenswert wie dem Biertrinker auf Bild 8 unserer Abbildung das Bier. Aber nur allzu gern verdrängen wir in diesem Moment den Adinava-Aspekt. den negativen Aspekt. Beim Bier trinken die Tatsache, dass es erstens Geld kostet, zweitens dick macht, drittens uns dumme Sachen anstellen lässt und viertens zum Kater führt. Vielleicht auch noch zum Leberschaden oder so. Sehen wir uns das im ersten Beispiel an. Schon das Anstreben einer neuen Beziehung hat in vieler Hinsicht Stresscharakter. Ach, wie soll ich mich verhalten und wird die Anbahnung der Beziehung von Erfolg gekrönt sein? Außerdem kostet dies Zeit, die man vielleicht auch für sinnvollere Dinge verwenden könnte. Möglicherweise kostet das auch Geld für den Friseur, für unser Outfit oder so. In diesem Augenblick sind wir aber noch bereit, diesen Stress in Kauf zu nehmen. Hormonstau und oder Suche nach Geborgenheit respektive Romantik. Ich denke, wir alle kennen auch aus leidvoller Erfahrung den Stress, der in einer Beziehung auftritt und vermutlich auch den, der am Ende einer Beziehung vorhanden ist. Hinterher haben wir dann gewöhnlich die Verblendung beim nächsten Mann bzw. bei der nächsten Frau wird alles anders. Wohlgemerkt, ich leugne nicht die Asada-Qualitäten, die angenehmen Seiten der Beziehung, sondern ich betrachte hier gezielt die Adinava-Seite, den stresserzeugenden Anteil. Ich denke, jede und jeder von uns kennt solche Stresssituationen bei sich aus eigener Erfahrung und jeder kennt mindestens eine Person, bei der sich das alles noch stressiger darstellte. Für mich ist dabei ein ganz deutliches Beispiel meine Mutter, die psychisch daran zerbrochen ist, dass ihre Beziehung zu meinem Vater 1958 durch dessen Tod endete. Bis dahin schien eitel Sonnenschein zu sein. Sie hatten sich 15 Jahre zuvor, hatte sie sich bewusst für meinen Vater, einen mehrfach behinderten Kriegsblinden, entschieden und ihren Lebenslauf, ihre gemeinsame Karriere auf ihn und ihre Beziehung aufgebaut. Die vermeintliche Sicherheit dieser Beziehung hat der Krebs von einem Tag auf den anderen zerstört und es folgten 8 schwarze Jahre für sie. Und mittelbar davon auch schwarze Jahre für meine Schwester, was Folgen bis auf den heutigen Tag hat, und für mich. Kommen wir zum nächsten Beispiel, das eigene Haus, der Traum jedes Bausparers oder auch nur die eigene Wohnung. Neben den Asada-Qualitäten gibt es auch hier massenweise Adinava-Elemente, die Stress verursachen. Stress mit Handwerkern, Stress mit und infolge der Finanzierung, Stress mit Schäden am Haus oder der Wohnung und. Auch der Beruf, der uns einstmal als Inbegriff von Erwachsensein, Selbstständigkeit, finanzieller Unabhängigkeit, Einkommen, Selbstverwirklichung, Sozialprestige galt, hat, wie wir alle inzwischen gemerkt haben, auch eine ganze Menge an Adinava-Bestandteil. Ich möchte an dieser Stelle an eine Kollegin erinnern. Eine Lehrerin, deren Ehe zerbrochen ist, der Mann ist auf und davon, die jedoch ein Haus und 2 Kinder hat, dazu noch ihren Beruf. Ihre Kinder sollten es einmal besser haben, daher das Haus, wegen dem sie leider nicht auf die volle Stelle verzichten konnte, wie sie glaubte. Denn das Haus war ja noch längst nicht abbezahlt. Sie fiel dann in der Schule ein halbes Jahr aus. Stress, Burnout. Dieser Zeit wurde eines ihrer Kinder drogenabhängig. Die Mutter hatte ja nie Zeit, war immer im Stress. Die Kollegin ist inzwischen ein zweites Mal für ein halbes Jahr wegen Burnout in einer Klinik. Und warum? Unmittelbar wegen 3 Ursachen. Ihrer gescheiterten Beziehung, ihrem teuren Haus, ihrem stressigen Beruf. Den 3 Dingen, die sie der Sicherheit wegen anstrebte. Der Buddha würde hier nicht nur auf diese unmittelbaren Ursachen verweisen, sondern die Ursache, die hinter allen dreien steht, benennen. Und das ist das Begehren. Woher kommt unser Begehren? Es kommt daher, dass bei einem Kontakt, zum Beispiel mit einer Werbebotschaft, die Empfindung angenehm aufsteigt. Unser Fehler ist, uns nicht nur des angenehmen Gefühls zu erfreuen, sondern Begehren zu entwickeln. Also den Asada-Aspekt gegenüber dem Adinava-Aspekt aufgrund der angenehmen Empfindung überzubewerten. Und genau das ist falsches Umherwandeln in der Sinnenwelt. Es ist unser Reagieren im Reizreaktionsschema. Es ist das, was wir evolutionsbedingt aus dem Tierreich mitbringen. Wenn wir uns von dem falschen Umherwandeln in der Sinnenwelt befreit haben, wenn wir nicht mehr blind wie die Person auf Bild 1, also verblendet, auf jeden Reiz reagieren, sondern achtsam und wissensklar, reflektiert und kreativ handeln, dann wandeln wir nicht mehr falsch in der Sinnenwelt umher. Dann entscheiden wir uns rational und emotional bewusst. Möglicherweise für die Beziehung, vielleicht sogar für das eigene Haus, für den Beruf. Aber wir können nicht mehr enttäuscht werden, da wir uns nicht getäuscht haben. Dann haben wir begonnen, ein wahrhaft bewusstes Leben zu führen. Möglicherweise dann, wenn wir ethische Aspekte berücksichtigt haben, sogar ein spirituelles Leben zu führen. Dann haben wir den Absprung ein Stück weit aus diesem Hamsterrad des Lebens geschafft. Und haben begonnen, den spirituellen Pfad zu gehen, den ich hier an der Wand gelb dargestellt habe. Und dann winkt in einiger Entfernung der Zwischenstopp. Zucker, Glückseligkeit. Und wenn wir bereit sind, den Pfad immer weiter zu gehen, letztendlich Weisheit, Einsicht, Befreiung, Erleuchtung. Und der erste Schritt, den wir heute und alle Tage in dieser Richtung gehen können, ist aufzuhören mit dem falschen Umherwandeln in der Sinnenwelt. Oder wie es in der positiven Formulierung dieses Vorsatzes heißt, uns durch Schlichtheit, Stille und Genügsamkeit zu läutern.